Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie verstehen mich einigermaßen. Ich darf Sie... Nein, wir verstehen, wird noch nicht verstanden richtig gut. Nein, jetzt wird es. Wunderbar. Sie machen Zeichen, wenn Sie mich nicht mehr gut verstehen. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen im Namen der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Mein Name ist Heuke, ich bin der Programmleiter der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Ich darf vor allem als erstes die beiden Gesprächspartner begrüßen, die hier auf dem Podium neben mir sitzen. Das ist direkt neben mir einmal Professor Lothar Machtan, Historiker von der Universität Bremen, und dann noch links außen sozusagen Hubertus Hartmann, der Schauspieler. Ich darf, bevor das Gespräch zwischen den beiden Herren losgeht, ganz kurz 2, 3 Sätze zur Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Ihnen sagen. Bei Wissenschaftlicher Buchgesellschaft denken Sie vielleicht, naja, abgehobene Wissenschaft, das gehört auch dazu, aber es gehört auch das gute Sachbuch dazu, was wir unter dem Label Theiss betreiben. Also wenn Sie Theiss Verlag sehen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, denken Sie es immer zusammen. Und die Wissenschaftliche Buchgesellschaft ist, das darf ich sagen, ein Unikat. Es gibt keinen weiteren Verlag, der von 85.000 Mitgliedern besessen wird. Wir sind eine Buchgemeinschaft, die 85.000 Mitglieder hat, und diese 85.000 Mitglieder, denen gehört dieser Verlag. Und wir sind, das hat mal ein findiger Werbemann gesagt, wir sind die Solidargemeinschaft für das gute Buch. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung, denn um ein gutes Buch wird es heute gehen. Und zwar wird es gehen um dieses Buch, was wir Ihnen leider nicht, irgendwie klappt es mit der Technik nicht so richtig, doch geht. Dieses Buch wird es gehen. Dieses Buch, was wir Ihnen gerne angezeigt hätten an der Wand, das müssen Sie sich so jetzt bitte anschauen. Es geht um ein Buch von Lothar Machtan, der Endzeitkanzler, Prinz Max von Baden und der Untergang des Kaiserreichs. Kürzlich in 2. Auflage bei uns erschienen. Erlauben Sie, dass ich ganz kurz Ihnen die beiden Gesprächspartner vorstelle und dass ich Sie nochmal herzlich begrüße. Schön, dass Sie da sind. Einmal Lothar Machtan, bis 2015 Professor an der Universität Bremen für neuere Geschichte. Lothar Machtan ist das, was man einen wirklichen Fachmann nennen kann. Ich kenne persönlich niemand, der sich mit 1918 so gut auskennt wie er. Wir nennen ihn im Haus immer Mr. 1918, weil er ist der Mann, der dieses Jahrzehnt, die Zeit davor, danach so erforscht und durchdrungen hat, wie sonst kaum jemand. Das hat er nicht nur bewiesen durch dieses Buch, was wir Ihnen heute vorstellen wollen, sondern er hat es auch durch andere Bücher bewiesen, zum Beispiel mit dem Titel Die Abdankung. Das ist ein Buch, was 2008 in erster Auflage, dann nochmal 2016 in 2. Auflage erschienen ist. Die Abdankung ist ein Buch, da geht es um Lothar Machtan nennt es ein deutsches Entkrönungsdebakel. Und da sind wir genau bei dem, was Lothar Machtan auch auszeichnet. Er ist nämlich ein Virtuose der Sprache. Der zweite Gesprächspartner, den ich herzlich begrüßen möchte, ist Hubertus Hartmann. Hubertus Hartmann kennen Sie bestimmt. Er ist ein Schauspieler, den Sie oft im Fernsehen sehen können. Sie können ihn sehen etwa in Tatort. Ich habe nachgeschaut, es sind über 50 Rollen. Das muss ich Ihnen jetzt nicht hier alles vortragen. Er ist, glaube ich, auch wenn ich richtig informiert bin, in der Soko Leipzig schon zu sehen. Also von daher, Sie wissen viel mehr über Hubertus Hartmann als ich. Und warum diese beiden Herren heute nebeneinander hier sitzen, das wird uns gleich Lothar Machtan erklären. Und dann wünsche ich eine anregende Diskussion. Vielen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, wir wollen Ihnen heute einen deutschen Prinzen etwas näher bringen. Und zwar einen durchaus außergewöhnlichen Vertreter dieser heute ja schon fast ausgestorbenen Spezies. Und zwar geht es um einen Fürsten aus Süddeutschland, der vor knapp 100 Jahren ganz vorne auf der politischen Bühne in Deutschland gestanden hat. Sein Name ist heute Schall und Rauch, Max von Baden, aber sein Markenzeichen, das hat sich in gewisser Weise tradiert, nämlich Endzeitkanzler des Deutschen Kaiserreichs gewesen zu sein, das ja, wie Sie alle wissen, im November 1918 sozusagen aus der Geschichte gefallen ist. Dieses Buch, das vor wenigen Wochen in zweiter Auflage nochmal auf den Markt gekommen ist, erzählt, wenn man so will, die ganze Lebensgeschichte dieses Prinzen. Es ist, wie man so schön sagt, eine vollwertige Biografie. Aber ganz besonders minutiös habe ich versucht zu rekonstruieren, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass ausgerechnet dieser Prinz, ein überzeugter Monarchist, gegen seinen Willen zum Totengräber des Kaiserreichs geworden ist und insofern auch unfreiwillig dazu beigetragen hat, zu dem, was ich die Sturzgeburt der Demokratischen Republik von Weimar nennen möchte. So, der zweite Punkt ist, dass das ZDF im letzten Jahr einen Spielfilm, genauer gesagt ein Dokudrama produziert hat, das sich mit den letzten Tagen der deutschen Monarchie beschäftigt. Und in diesem Szenario spielt selbstredend auch der Endzeitkanzler Prinz Max von Baden eine führende Rolle. Als Protagonist übrigens neben dem deutschen Kaiserpaar und neben den Eheleuten Ebert. Unser Regisseur Christoph Röhl hat Hubertus Hartmann für diese Rolle gecastet und man kann sagen, das war ein absoluter Glücksfall. Denn so viel darf ich Ihnen schon verraten, der Film ist also fertig abgedreht, wir haben ihn auch geschnitten, ich habe ihn im Feinschnitt gesehen. Hubertus spielt diese Rolle großartig. Ich hätte mir jedenfalls, das muss ich noch erwähnen, ich bin der Drehbuchautor von diesem Film oder Mitdrehbuchautor von diesem Film. Ich hätte mir sowohl als Drehbuchautor als auch als Biograf eigentlich keine bessere Verkörperung dieser historischen Rolle gewünscht oder auch vorstellen können. Und deshalb freue ich mich natürlich außerordentlich, dass Hubertus sich bereit erklärt hat, heute hier auf die Leipziger Buchmesse zu kommen und mit mir darüber zu diskutieren oder darüber zu reden, wie er sich denn eigentlich befähigt und motiviert hat, diesen Prinzen Max von Baden so genial zu spielen. Aber bevor wir jetzt unmittelbar in so ein Frage-Antwort-Gespräch eintreten, wollte ich aus dem Buch selber noch etwas vorlesen. Genauer gesagt, ich habe zu diesem Buch auch noch ein ausführliches Nachwort geschrieben, was versucht, die Rolle des Prinzen eben in der deutschen Zeitenwende von 1918 nochmal genauer zu verorten. Und auch für Ihre Orientierung ist es vielleicht ganz gut, wenn ich daraus noch einmal zwei Passagen vorlese. Die deutsche Zäsur, die der Prinz Reichskanzler ein kleines, aber entscheidendes Stück weit mitgestaltet hat, ist es wert, im Lichte seiner Biografie noch einmal neu betrachtet zu werden, denn aus ihr ergibt sich eine veränderte Perspektive auf diese bedeutsame Weggabelung in der neueren deutschen Geschichte. Eine Sicht, die vor allem die relative Offenheit der damaligen Entscheidungssituation erkennbar macht. Der Anteil, den der letzte Kanzler des Kaisers daran hatte, diese Offenheit zu minimieren, erweist sich dabei als so bedeutsam, dass man Deutschlands Weg ins 20. Jahrhundert nicht angemessen erfassen kann, wenn man sie marginalisiert. Insofern ist diese Neuauflage als ein Beitrag zur geschichtspolitischen Diskussion unserer Gegenwart gedacht. Ein Statement zum aktuellen Thema: Wie alternativlos war eigentlich dieser Untergang des Deutschen Kaiserreichs? Die Rekonstruktion der damaligen Erwartungshaltung im Regierungslager zeigt, dass den politischen Akteuren in ihrer Mehrheit eine parlamentarisch repräsentative Monarchie als definitiver Staatszustand vorschwebte und keine massendemokratisch legitimierte Republik. Die staatsrechtlichen Voraussetzungen dafür hatte die Verfassungsreform vom 28. Oktober 1918 endlich geschaffen. Jetzt ging es darum, diesem Regimewechsel auch ein angemessen neues und vor allem vertrauenswürdiges Gesicht zu geben. Für die Sichtbarkeit des politischen Neuen und damit für die glaubwürdige Verwirklichung der verkündeten Reformen war die Entthronung Kaiser Wilhelms II. Die unabdingbare Voraussetzung. Genauer, seine Ersetzung durch eine achtbare Symbolfigur mit royalem Nimbus, die sowohl für die Tradition als auch für Innovation stand, für Kontinuität und Wandel. Diesem Regenten wäre eine machtstrategisch wichtige und zugleich integrative Position an der Spitze des Herrschaftssystems sicher gewesen, und für diese Rolle stellte die dekorative und biegsame Persönlichkeit des Prinzen Max eigentlich einen Glücksfall dar, zumal er ja bereits auf der politischen Bühne stand. Umso tragischer war es, dass er sich dort zu der historischen Aufgabe nicht bekennen mochte und deshalb die Grenzen seiner tatsächlichen Möglichkeiten weit unterschritt. Als sich Ende Oktober überall in Deutschland potenziell revolutionäre Unruhe ausbreitete und der im Volk immer mehr verhasste Kaiser einfach keinen Thronverzicht leisten wollte, hatte die Reichsleitung praktisch nur mehr eine Handlungsoption, um Herr der prekären Lage zu bleiben: sofortige Absetzung Wilhelms II. Und eigenmächtige Ausrufung des Prinz Reichskanzlers Max zu seinem Vertreter auf dem deutschen Kaiserthron. Wollte der Regierungschef den monarchischen Gedanken jetzt überhaupt noch retten, so musste er im Interesse der Monarchie den Monarchen direkt bekämpfen, der im Begriff stand, diesen Gedanken heillos zu diskreditieren und überdies im Volksmund als das größte Friedenshindernis nachgerade verflucht wurde. Das heißt, er musste dem Reich in seiner Person einen neuen und vertrauenswürdigen Monarchen schenken, einen volkstümlichen Ersatzkaiser mit dem erklärten Willen zur Demokratie. Für einen solchen politischen Coup besaß unser Protagonist weder das erforderliche Machtbewusstsein noch den moralischen Mut eines Staatsführers aus eigener Kraft, der auch vor rebellischen Optionen nicht zurückschreckt, wenn das politische Schicksal eines ganzen Volkes auf dem Spiel steht. Ja, meine Damen und Herren, soweit aus dem Nachwort zu diesem Buch. Und jetzt gleich meine erste Frage an dich, Hubertus. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, welches Bild hast du von dieser Person des Max von Baden gewonnen nach der Lektüre des Drehbuchs? Und wie hat sich dieses Bild oder diese Wahrnehmung verändert, nachdem du meine Biografie gelesen hast?
Ja, es ist nicht so einfach zu beantworten. Da spielen so viele Sachen hinein. Grundsätzlich muss man sagen, also die Arbeit, die Schauspielerinnen und Schauspieler machen, unterscheidet sich zwingend von der Arbeit, die ihr wissenschaftlich betreibt, um beispielsweise eine Biografie auf den Markt zu bringen, um ein Drehbuch zu schreiben. Unsere Arbeit findet in einem anderen Bereich statt. Die Frage ist, wie hat sich eine Figur ergeben für mich? Überraschenderweise mit dem ersten Bild in diesem Drehbuch, das ist ein stummes Bild, Bild 11 ist das, wird so etwas wie eine Grundskizze dieser Figur schon gegeben. Da heißt es im Drehbuch, es ist früher Morgen, die Sonne geht auf, inmitten einer Waldlichtung steht Prinz Max von Baden und beobachtet den Sonnenaufgang, ist überwältigt, zieht hin und wieder an seiner Zigarette. Dann steht dort ein Bild wie ein Gemälde, Klammer auf, wie von Prinz Max von Baden für sich selber inszeniert. Da liegt so viel Angebot für den Blick, den man als Schauspieler werfen muss, um eine Figur zu entdecken, um sie zu entwickeln. Da gibt es einmal die Perspektive auf das Außen des Menschen, der Person, und dann gibt es den Versuch natürlich, in das Innenleben hineinzukommen. Und hier ist äußerlich eine so starke Haltung schon gegeben, eine so starke Körperhaltung. Also dieses, wenn man so, für mich drängte sich da auf, dieser Mensch hat einen Hang zum Ästhetizismus. Es gibt so eine schauspielerische Übung, die kommt aus dem Amerikanischen, die nennt sich so Porträtarbeit. Man nimmt das Foto einer real existierenden Person, die hilfreich sein kann für eine Rollenfindung, und man stellt für sich die Haltung dieser Person nach. Und über dieses Nachstellen der Haltung gewinnt sich der Zugang zu dem Innenleben. Und genauso ist es hier auch gewesen. Es hat sich eine sehr artifizielle Haltung ergeben. Ein Bewusstsein für Körperlichkeit, ein Bewusstsein für Schönheit. Und dann ging es auch schon ganz schnell nach innen. So etwas wie eine Melancholie, auch wie ein Abgesondertsein von der Welt auf dieser einsamen Lichtung. Und so finden sich Elemente, aus denen sich eine Figur dann zusammensetzen kann. Diese Elemente haben dann durch das Drehbuch auch weiter funktioniert und weiter getragen bis hin zu dem Zusammenbruch.
Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Also die Frage zielte im Wesentlichen auch nochmal darauf, sind solche Biografien für einen Schauspieler nicht möglicherweise sogar eher hinderlich, um sich einer solchen Rolle anzuverwandeln, weil eben eine solche Lebensgeschichte ja auch ein sehr differenziertes Bild vom Innen- und vom äußeren Leben von solchen Personen rekonstruiert. Also nochmal, wärst du sozusagen auch in der Lage gewesen oder hättest du diese Rolle genauso gespielt, wenn es diese Biografie nicht gäbe?
Das ist absolut interessant. Also wie kann man diese Frage beantworten? Also es ist so gewesen, dass, wie gesagt, das ist eine, die Arbeit, die wir machen, hat mit Spekulation zu tun. Und dann dieser außerordentliche Glücksfall über die Biografie, das Ergebnis der spekulativen Arbeit überprüfen zu können. Und ich bin jetzt in der Erinnerung überrascht, wie dicht das beieinander liegen konnte. Einmal das, was ich ohne diese näheren Informationen zu haben, für diese Figur entwickeln konnte, intuitiv auch entwickeln konnte und es dann bestätigt zu finden in der Biografie. Also das ist überhaupt nicht hinderlich, es war bereichernd, in jeder Hinsicht bereichernd.
Ja, dann nochmal ein bisschen pragmatischer nachgefragt. Welche Rolle spielen denn eigentlich solche Dinge wie Kostüm und Maske, um sozusagen am Set dann auch vollkommen in so eine Rolle hineinzugehen?
Ja, die spielen auch eine ganz große Rolle, um diesen Eintritt in diese andere Zeit auch. Also wir haben ja an Orten gedreht, die mit dieser Zeit zu tun haben. Ja, also für mich ist da das in Kassel, Schloss Wilhelmshöhe, der Aufenthalt dort und die Dreharbeiten dort, die sind unvergesslich. Also da ergibt sich dann die Möglichkeit, in diese Zeit zurückzugehen. Ja, also wir haben auch mit einer anderen Zeit zu tun gehabt. Handys und Uhren spielten keine Rolle mehr, Telefonate spielten keine Rolle mehr. Wir haben viel Zeit gehabt, wir haben Raum gehabt. Und das ist natürlich also durch eine vorzügliche Kostümarbeit, durch eine vorzügliche szenenbildnerische Arbeit, ist das alles unterstützt. Ja.
Gut, dann noch mal ein bisschen ins Allgemeinere öffnend. Dieser Max von Baden war ja eine historisch bedeutsame Figur. Ob man das jetzt nur negativ oder positiv beurteilt, ist egal. Aber er war jedenfalls an einer Zeitenwende von maßgeblicher Bedeutung für die Beeinflussung eben von Politik. Spürt man, wenn man eine solche Rolle übernimmt und weiß, man spielt hier für ein Millionenpublikum, denn ich meine, wir wollen schon mit dem Film auch einige Millionen Zuschauer erreichen, spielen dann solche Dinge eine Rolle? Also gibt es sozusagen auch so eine Art von geschichtspolitischem Verantwortungsbewusstsein von Schauspielern, wenn sie sich darauf einlassen?
Also ich denke, dieses geschichtspolitische Verantwortungsbewusstsein, das liegt eher auf eurer Seite. Also das habe ich nicht empfunden. Ich habe ein mitmenschliches Verantwortungsbewusstsein dieser Person gegenüber empfunden, die zweifellos mit einer, die Biografie erzählt es ja, die zweifellos mit einer unglaublichen Leidensgeschichte zu tun hat. Also dieser Mann hat leiden müssen.
Und würdest du dann ihm eher eine tragische als eine politische Größe bescheinigen?
Absolut eine tragische Größe. Ja, also mein Eindruck ist, dass der Prinz Max von Baden nicht wirklich ein politischer Charakter gewesen ist. Also mir hat sich so der Eindruck aufgedrängt, dass er immer wieder in Zusammenhängen dort auftaucht, auch in dramatischen Zusammenhängen, die eigentlich nicht seinen Ort hergeben konnten. Sein Ort ist eigentlich ein anderer. Ja, und da wird es dann interessant zu wissen, wie ist dieser Mensch groß geworden? Also die Geschichte mit dem Vater, so in gewisser Weise eine musische Veranlagung, dann auf der anderen Seite die Erwartungen und Einflüsse dieser hochadligen Welt, dann überraschenderweise der Ruf auf den badischen Thron, das war ja erstmal so gar nicht abzusehen, die Entwicklung seiner Sexualität, die eine zentrale Rolle spielt, die Entwicklung seiner Homosexualität, die ihn schlussendlich dann auch politisch handlungsunfähig hat werden lassen im Zusatz zu vielen anderen Dispositionen, die dort zu sehen sind.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Du hattest ja mit Franz Hartwig sozusagen ein ideales Pendant, mit dem du diese Rolle auch tatsächlich hast unglaublich lebendig spielen können. Inwieweit habt ihr sozusagen auch privat euch in dieses Wechselspiel schon mal hineingefunden? Also bevor die Dreharbeiten begannen.
Das ist das ist auf einer nonverbalen Ebene ist das gelaufen. Wir kannten uns vorher nicht, wir haben uns gesehen und wir haben dann gewusst, was wir zu tun haben, was wir miteinander zu tun haben. Und ich glaube, darüber hat sich für den Franz und auch für mich so ein innerer Raum dann aufgespannt, in dem Gemeinsames dann hat entstehen können. Wir haben da aber nicht großartig drüber gesprochen.
Ja, für mich war das jedenfalls unglaublich verblüffend, also wie das sozusagen funktionierte mit euch beiden. Ja. Also man hatte irgendwie den Eindruck, ihr habt schon jahrelang miteinander gespielt und ich war völlig verblüfft, als du gesagt hast, dass ihr euch vorher gar nicht gekannt habt.
Ja, das kann ich nicht bestätigen oder in Frage stellen, weil ich kenne ja kein Bild aus dem Film. Ich habe ja noch nichts gesehen. Da weißt du mehr.
Genau. Ja, damit sind wir auch schon in gewisser Weise am Ende, meine Damen und Herren. Also dieser Film, den das ZDF gemacht hat, der soll im Oktober soll der also gezeigt werden. Sozusagen auch aus Anlass des 9. November 1918, des Endes eben der Monarchie. Und Sie können sich da schon auf, glaube ich, einen ganz, ganz guten, vielleicht vom Format auch etwas unüblichen Film freuen. Denn wie gesagt, Dokudrama ist eine mehr oberflächliche Beschreibung von dem Format. In Wahrheit ist es ein Spielfilm geworden. Und ich habe mich unglaublich gefreut und geehrt gefühlt, dass ich als Drehbuchautor an diesem Werk habe mitwirken können.
Ja, lieber Herr Machtan, lieber Hartmann, ganz herzlichen Dank. Für mich war das jetzt nochmal eine besondere Freude, diesem Gespräch hier beizuwohnen, weil ich habe dieses Buch gelesen. Nein, ich muss sagen, ich habe es verschlungen, weil es wirklich ein faszinierendes Buch ist bei aller Dicke. Lassen Sie sich nicht abschrecken von. Es ist wirklich ein faszinierendes Buch. Volker Ulrich sagt ein faszinierendes, brillant formuliertes Porträt. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, lieber Hartmann, wie Sie diese Figur ausfinden. Weil wenn man so etwas liest, dann macht man sich natürlich Vorstellungen, wie war denn der? Ja. Und ob das genauso ist, dass man dann tatsächlich diese Dinge zusammenbringt, da bin ich sehr gespannt. Aber
ich bin der Einzige, der weiß, dass es funktioniert.
Ich glaube es sofort. Und das Schöne ist, dann können Sie diesen Film sehen und davor gibt es auch noch das Buch dazu. Das Buch Kaisersturz, das wird Anfang Juli in unserem Verlag erscheinen. Da geht es dann um diese Tage des Sturzes von Kaiser Wilhelm II. Und so haben Sie die Möglichkeit, diese fantastische Biografie zu lesen, den Wunder, sicherlich, ich habe auch noch kein Bild gesehen, diesen fabelhaften Film zu sehen und dann noch die historische Einordnung von Lothar Machtan, Kaisersturz. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.